Also ich stand wirklich da draußen im Flur und hab, ja, also meine Beine haben gezittert. Ich war eigentlich komplett am Ende und hab auch gedacht, oh, wenn es jetzt 2-2 steht, ich weiß gar nicht, wie ich da nochmal in die Box reingehen soll.
Wir haben da alle schauspielerisch Oscar-reife Leistungen tatsächlich gemacht.
Also der Ritchie hat unglaubliche Aufschläge, die sind zwar ein bisschen falsch vielleicht, aber...
die sind nicht völlig, völlig regelkonform. Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen
Incredible turnaround from twice runner up here, Patricia Solia.
Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Probst.
No, he does it again, Timo does it for the second time.
Richard, du bist uns noch ein Cliffhanger von letzter Woche schuldig. Ich glaube, ganz Tischtennis Deutschland wartet darauf. Schieß
ja,
los.
Vielleicht nicht ganz, aber es ist zumindest eine nette Geschichte. Und ich finde ja Cliffhanger klasse. Und für mich, das letzte Mal hatten wir so ein bisschen über ein paar ganz große Momente auch aus meiner Trainerkarriere gesprochen. Und der Cliffhanger, den ich euch noch allen schuldig war, ja, der trug sich zu 2008 bei den Olympischen Spielen. Jetzt muss man wissen, dass im Vorfeld der Olympischen Spiele man natürlich von allem und für alles gebrieft wird. Unter anderem gibt es da natürlich immer auch eine Einweisung über das, was möglicherweise passieren kann. Das übernimmt dann meist ein Polizist, der auch beim DOSB dann so diese allgemeine Betreuung eben übernimmt. Und ja, der hat uns halt im Vorfeld gewarnt davor, naja, dass man in China vielleicht auch das ein oder andere ja mithören würde oder mitschneiden würde. Und wir hatten gegen Japan das Halbfinale gewonnen und hatten jetzt das Finale gegen China vor der Brust. Und wir haben natürlich eine Mannschaftssitzung gemacht. Und es trug sich dann dermaßen zu, dass wir die Mannschaftssitzung unter freiem Himmel gemacht haben und dann gesagt haben, alles klar, und jetzt machen wir Plan A und Plan B. Wir machen nämlich noch eine Mannschaftssitzung im Olympischen Dorf. Für den Fall, dass wir dann mitgeschnitten worden wären, haben wir da die falsche Mannschaftsaufstellung besprochen und haben dann eine Pause gemacht und dann haben wir nochmal eine neue Mannschaftsaufstellung gemacht. Also wir haben alles dafür getan, damit wir die Chinesen sozusagen im Unklaren über unsere Mannschaftsaufstellung gelassen haben. Schließlich und endlich hat es zwar nichts genutzt, aber es ist eine Geschichte, an die ich sehr, sehr gerne zurückdenke. Also die richtige Mannschaftsaufstellung vorher unter freiem Himmel, wo sie niemand mitbekam. Und dann haben wir Aufstellung A und Aufstellung B in unserem olympischen Dorf, in unserer Wohnung sozusagen nochmal den Chinesen präsentiert. Genützt, wie gesagt, hat es wenig.
Ich wollte sagen, der Erfolg war nicht so riesengroß. Ganz anders war der Erfolg. Und Richard, du hast es vorausgesehen schon 2 Tage vor dem TDBL-Finale vom 1. FC Saarbrücken, die endlich deutscher Meister geworden sind. Und wir haben heute große, große, große Ehre. Denn wir haben einen neuen Instagram-Kanal. Jetzt muss ich kurz die Begrüßung noch unterbrechen. Es gibt Ping-Pong und Brause Instagram-Kanal seit dem Wochenende. Instagram.com/Ping-Pong-Brause.
Super. Meister Benedikt, der Links. Super.
Da findet ihr ab sofort alle Informationen rund um diesen Podcast und noch viel mehr. Unter anderem auch schöne alte Porträts von Richard Brause. Und demnächst auch sicher Kinderbilder von Patrick Franziska, der nämlich unser Gast ist. Patrick, schön, dass du da bist und nochmal von uns beiden Gratulation zum Meistertitel.
Danke für die Einladung und natürlich auch vielen Dank für die Gratulation. Und ich war natürlich sehr zufrieden, dass der Ritchie schon den Sieg vorausgeahnt hat.
Ja, der hat es gewusst. Und was? Du bist in Düsseldorf im Deutschen Tischtenniszentrum, hast dort ein bisschen trainiert die Woche und bist deswegen leider nicht da. Aber ich habe natürlich, Richard, für uns ein bisschen Sekt gekauft, damit wir auf den Franz anstoßen können.
Und das glaubt ihr nicht? Also er hat tatsächlich ein kleines Fläschchen Sekt hier in der Hand.
Nur das beste Rotkäppchen, ja, nur das Beste für dich. Und ich denke, du bist immer so ein bisschen, dass deine Zunge halt auch mal ein bisschen lockerer wird, Richard. Du bist immer so.
Ja, weil ich sonst immer so wenig rede. Oh mein Gott, du weißt, Sekt vertrage ich nicht. Der steigt immer schnell zu Kopf. Ich hoffe, der ist alkoholfrei.
Der ist absolut alkoholfrei, ja.
Sehr gut, ja, dann geht's ja.
Ganz ehrlich, ich habe mein ganzes Leben noch nie alkoholfreien Sekt gekauft. Damit fange ich heute nicht an. Und es wäre auch nicht im Sinne von Patrick, glaube ich. Was zu meiner nächsten ersten Boulevardessen Frage führt, Patrick, habt ihr denn ordentlich gefeiert oder konntet ihr denn schön feiern? Ich reiß dir jetzt mit den Sekt drüber. Pass auf,
der trinkt nämlich jetzt hier wirklich. Das ist ja auch wirklich eine Frechheit, dass ihr den Sekt trinkt und ich sitze hier auf dem Trockenen.
Ja, ich weiß nicht, also stimmt, das habe ich jetzt vielleicht schlecht gemacht, aber ja, guck mal, gleich noch ein Foto hier. Ja, habt ihr denn eine Möglichkeit gehabt zu feiern? Ihr seid, glaube ich, bevor wir jetzt über Sportliche reden, ihr seid direkt nach Saarbrücken zurückgefahren an dem Sonntag letzte Woche. Und habt ihr da noch irgendwas gemacht? Oder?
Genau, wir sind, ja, es war ja nicht so einfach, danach noch zu feiern. Wir sind dann alle zusammen nach Saarbrücken zurückgefahren, haben da ja, im Victors bei uns im Hotel noch einen Raum bekommen und haben da dann mit den Frauen und mit dem Management dann noch gefeiert in einer kleinen Runde. Aber um 11 Uhr war dann auch schon wieder Schluss mit dem Ganzen und dann haben wir uns noch beim Trainer eingenistet und haben da noch das ein oder andere Getränk zu uns genommen. Aber es ist natürlich alles ein bisschen ruhiger ausgefallen, als es vielleicht ja anders gewesen wäre in einer anderen Zeit.
Ja, also ich glaube, das ist eine schöne Belohnung insgesamt gewesen und auch nicht nur für dich, auch für den Bobo, ja, weil du den Trainer eben jetzt erwähnt hast. Ihr seid ja da ein richtig tolles Team und richtig toll zusammengewachsen.
Genau, also Bobo macht er ja schon seit vielen Jahren echt ja richtig starkes Trainerding und ja, auf jeden Fall, es hat mich sehr von Bobo gefreut, wie er auch die Mannschaft die ganze Zeit unterstützt hat, wie er ja auch in Shankun so ein bisschen eingebaut hat, für den das auch wirklich keine einfache Zeit war, gerade am Anfang. Ich meine, der Kerl kommt aus China hierher, war direkt verletzt, hat einen Kieferbruch und musste sich da erstmal so ein bisschen einleben. Aber wie wir da wirklich zusammengewachsen sind über die gesamte Saison und jetzt mit dem absoluten Höhepunkt, hat mich schon sehr für Bobo gefreut, aber natürlich auch sehr für Shankun, der ja, wie gesagt, keine einfache Zeit hatte und am Ende wirklich fantastisches Tischtennis gespielt hat.
Ja, was du bist ja 2016 damals nach Saarbrücken gewechselt, das war ein relativ großes Thema, auf das wir gar nicht weiter eingehen müssen, aber was bedeutet dir dieser Titel denn zum einen ja für deine persönliche Entwicklung, aber auch vielleicht, weil du ja so ein bisschen der Kopf dieses Teams bist, also hast du dich da nochmal mehr drüber gefreut oder war das nochmal was Besonderes?
Ja, war natürlich schon was total Besonderes, also wir sind damals bin ich hingegangen und dann ja, hieß es erstmal, okay, wir gucken, dass wir die Playoffs irgendwie erreichen. Aber natürlich war irgendwann auch das große Ziel, einmal einen Meistertitel auch nach Saarbrücken zu holen. Saarbrücken war noch nie deutscher Meister. Und also der erste FC Saarbrücken war noch nie deutscher Meister. Und das war natürlich das ganz große Ziel. Und ja, als man es dann endlich geschafft hat, auch gerade nach der Saison letztes Jahr, wo wir in zwei Finals waren, wo wir im Europacup-Finale waren und im Bundesliga-Finale waren, wo es schon sehr geschmerzt hat, dass wir die beiden Spiele dann verloren haben, aber was auch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen notwendig war und auch so ein Prozess war, auch für die jungen Spieler. Und ja, dann waren wir einfach richtig angefixt diese Saison und haben gesagt, okay, jetzt wollen wir wirklich, wirklich den großen Titel auch ins Saarland holen. Und als es dann geklappt hat, dann ja, ist die ganze Anspannung abgefallen. Da war jeder einfach nur happy und ja, viel schöner hätte ich mir das auch persönlich nicht vorstellen können, auf jeden Fall.
Trotz der ja, Geisterkulisse, ist es vielleicht sogar ein Anreiz zu sagen, okay, wir machen das nochmal und dann mit Fans?
Sehr gerne. Wir machen das sehr gerne nächstes Jahr nochmal. Aber ja, wir hoffen, dass wir die Meisterfeier dann auch irgendwann noch nachholen können. Auch mit, ja, es sind ja so viele Helfer auch immer dabei, freiwillige Helfer, Fans, die jede Woche in die Halle kommen. Und es hat mir natürlich schon ein bisschen leid getan, dass wir dann nicht zusammen feiern konnten. Auf der anderen Seite war es ja auch sehr schön, dass es online und bei Eurosport eben auch gezeigt wurde, wo ich gehört habe, dass der Richard auch eine Weltklasse-Leistung am Mikrofon abgerissen hat.
Patrick, was möchtest du trinken? Danke dafür.
Oh mein Gott, was der hier immer sich für Lob anhören muss die ganze Zeit. Auch diese Mails, die wir immer kriegen, die schwärmen immer alle über den Richard.
Labern kann er halt, ne?
Ja, das Problem ist, da ist tatsächlich im Gegensatz zu mir ist da auch noch was dahinter, weißt du, das ist der Unterschied. Aber ja, Richard, da kannst du gleich mal deine Expertise unter Beweis stellen. Warum hat es denn dieses Mal geklappt und welche Rolle hat der Patrick dabei gespielt? In den Halbfinals und Finals, wo du ja wirklich von vorne bis hinten dabei warst.
Ja, also ich denke, du hast das ja schon gesagt, der Patrick ist schon so ein bisschen der Kopf der Mannschaft, ja, der eben das Ganze auch, diese Verantwortung angenommen hat und das ja schon etwas längeren Zeitraum eben macht. Also für mich ist Patrick wirklich, ja, ich will mal sagen, vom Patrick zum Herrn Franziska hier geworden, also wirklich auch irgendwo erwachsen und der einfach sagt, jawohl, und das ist ja auch eine klare Aussage, manchmal muss man einmal verlieren, um dann wirklich einen großen Erfolg zu machen. Und das war, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Sache, um so ein bisschen den Weg für Shan Kuhn frei zu bekommen, um so ein bisschen den Weg für Darko Jorgic frei zu bekommen, weil man hat das hier gesehen, sowohl von Ochsenhausen als auch von Saarbrücken, da sind zwei und auch noch ein halber weiterer absoluter Weltklasse-Spieler. Ich sag mal jetzt mal in der Relation, der Darko ist ja eigentlich fast auf einem vergleichbaren Niveau, die dort spielen. Es langt halt heute nicht mehr einen absoluten Ausnahmespieler zu haben, sondern du musst eigentlich mindestens zwei, vielleicht noch so einen halben Dritten haben, der in der Lage ist, gegen eine Nummer eins zu gewinnen, um eben Druck aufzubauen. Und das hat Saarbrücken, finde ich, ganz herausragend gemacht mit dem Kopf Patrick Franziska, mit dem Herrn Franziska.
Mit dem Herrn Franziska, ja. Ich hab kürzlich die Schweinsteiger-Doku angeschaut, die ist jetzt kürzlich bei Amazon Prime, das ist ja auch ein super Vergleich, ja. Aber der ist ja auch vom Schweini zum Bastian Schweinsteiger geworden und musste auch erst das Finale der Horm verlieren, um dann Champions League-Sieger zu werden. Das ist ein bisschen ähnlich. Also du bist quasi der Schweinsteiger des Tischtennis.
Sehr gerne. Nehme ich gerne so an.
Wenn da am Ende ein Weltmeistertitel steht, kaufen wir alle.
Absolut.
Richtig. Da sind wir dabei. Absolut. Patrick, wo wir schon beim Fußball sind, was glaubst du, ist jetzt der erste FC Saarbrücken die nächsten Jahre der FC Bayern München des Tischtennis?
Ja, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Wir haben jetzt einmal gewonnen. Aber natürlich haben wir eine Mannschaft, wir werden nächstes Jahr auch so weiterspielen und hoffentlich auch noch, ja, viele weitere Jahre zusammen so weiterspielen. Grundsätzlich haben wir schon eine Mannschaft, ich glaube, vor der jeder einfach viel Respekt hat, die sehr, sehr viel Potenzial hat. Wir haben hinten noch Darko Jorgic und Thomas Polanski, die beide noch sehr jung sind und beide wirklich, ja, absolute Top-Talente in Europa sind. Darko war ja beim Europa Top 16 auch schon im Finale, hat auch schon gegen Timo gewonnen. Also da kommen auch echt noch sehr, sehr starke Spieler hinten dran. Und deshalb denke ich schon, dass wir sehr, sehr gefährlich sind, national, aber vielleicht auch mal international, also auch in der Champions League. Und ja, Shan Kuhn hat auch direkt nach dem Finale gesagt, okay, jetzt greifen wir nächstes Jahr wieder an. Also ich denke, wir sind da noch nicht satt und sind auf jeden Fall sehr motiviert, auch nächstes Jahr wieder anzugreifen.
Ja, und Richard, da hatten wir es ja in der letzten Folge schon ein bisschen drüber, dass es bei Ochsenhausen so einen kleinen Umbruch geben wird, bei Düsseldorf es auch sehr von Timo abhängig ist und es könnte schon sein, dass Saarbrücken den Ton angeben wird, oder?
Also es kann wirklich gut so sein, denn Patrick ist im allerbesten Tischtennisalter. Shan Kuhn hat jetzt kurz vorher eben jetzt 2 Jahre verlängert. Und ja, Darko Jorgic und Polanski, genau wie Patrick gesagt hat, das sind ja auch schon Hochkaräter. Darko Jorgic mit dem Finaleinzug beim Top 16. Also da wird schon ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Ich glaube, da wird richtig tolle Arbeit im Saarland, in Saarbrücken geleistet. Vielleicht ist das eben auch ein guter Augenblick nochmal, um die Familie Berg so ein bisschen hervorzuheben, die dann natürlich unheimlich viel Herzblut auch reinsteckt und da eine Menge auf den Weg bringt. Und ja, also Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich glaube, dass Düsseldorf auch noch mal ein bisschen mehr angefixt sein wird. Über Ochsenhausen haben wir das letzte Mal gesprochen. Da muss man wirklich abwarten, was für eine Politik da insgesamt gefahren wird. Und wir haben auch einige weitere Mannschaften, die sicherlich immer wieder probieren, auch sich zu verbessern. Also man kann der ganzen Geschichte nur wünschen, dass es eben eine ganz, ganz langfristige wird. Und ich finde das in der Bundesliga im Augenblick sehr, sehr spannend, weil eben der, ich sag mal, etatmäßige Dauersieger Düsseldorf ja schon so ein bisschen jetzt herausgefordert wird.
Sehr gut. Ja, schön. Also wir haben uns, glaube ich, gefreut. Also ich zumindest habe mich sehr gefreut. Ich meine, im Finale war jetzt der Franz auch der einzige Deutsche. Da können wir auch schon mal ein bisschen parteiisch sein, oder?
Ja, das darf man. Das ist absolut okay. Okay. Ja.
Und er ist auch ein netter Kerl, deswegen.
Das musst du jetzt sagen.
Guck mal, da wirkt der Sekt schon beim Benedikt. Ja, ohne Mist.
Aber ich habe nur einen Piccolo. Also wir haben natürliche Grenzen gesetzt und einen Bierautomaten gibt es beim DCDB leider noch nicht. Vielleicht kommt es noch, aber ja, sonst habe ich leider nichts zum Trinken hier. Franz, du bist ja sicher auch treuer Hörer.
Natürlich, Podcast. Natürlich.
Immer unser Spiel Ping-Pong für alle unsere Gäste. 11 Fragen, 11 kurze Fragen und 11 kurze Antworten. Das klappt mal besser, mal schlechter.
Mit den kurzen Antworten,
ja,
meinst
genau,
du?
Ja, genau, mit den kurzen Antworten, ja. Wobei beim Lars war es fast noch problematischer als bei dir, Richard, muss ich sagen. Also der.
Ja, also, aber wir gucken mal, was der Franz macht. Ich bin mir sicher, ja. Der kommt auf den Punkt.
Der kommt auf den Punkt, ja. Pass auf, bist du bereit?
Logisch.
Wir fangen gleich an mit einer deiner Leidenschaften. Nike oder Adidas-Sneaker?
Uff, das ist schon eine ganz schwere Frage. aktuell eher Nike-Sneaker.
Dein Lieblingssportler außerhalb des Tischtennisses?
Federer.
Dein Lieblingsbuch?
Gerade lese ich irgendwas über Monster. Ich kenne den Titel gar nicht ganz genau. Aber das gefällt mir echt. Das ist schon der vierte Band. Irgendwas mit Monster töten und jagen oder sowas. Ja, das fällt mir jetzt ein. Das ist aktuell mein Lieblingsbuch.
Sehr gut.
Also dann bist du in der Fantasy-Schiene
genau,
sozusagen unterwegs.
Genau, in der Fantasy-Schiene. Bisschen abgespaced, aber ja, es entspannt mich.
Das entspannt dich. Ja, weil wir gerade dabei sind, deine Lieblingsserie.
Uff. Auch sehr schwer. Also Game of Thrones, das ist ja schon so ein Klassiker eigentlich. Ja, aber das war für mich schon die beste Serie, die ich gesehen habe.
Ich habe nur noch GZSZ gerade im Sinn.
GZSZ, da gibt es auch noch eine Geschichte dazu, ne?
Können wir mal angehen. Vielleicht, wir können hier direkt mal einen Aufruf starten. Also der Patrick, der wäre gerne mal bei GZSZ dabei als Komparse oder als Nebendarsteller. Und falls irgendjemand, der den Podcast hat, irgendjemand von der Produktionsfirma von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten kennt oder ein Schauspieler oder im Filmstudio Babelsberg arbeitet, dann bitte, wir haben hier einen talentierten, gut aussehenden, jungen, frischen und motivierten Schauspieler, der gerne mal Teil dieser Serie sein würde. Also, und ich bin es ihm schuldig. Ich habe ihm versprochen, das zu organisieren. Und
vor zwei Jahren versprochen.
Jetzt, weißt du, vor Olympia wollte ich jetzt nicht so, und jetzt haben sie das von einem Jahr verschoben. Also das.
Okay.
Richard, kann man sich aber gut vorstellen, oder?
Dass das absolut, ja. Wir haben da verschiedene Varianten, wo ich es mir vorstellen kann. Vielleicht so als Barkeeper, als Pizzabote. Also wir haben da ein paar Varianten oder als lassen wir mal unserer Fantasie freien Lauf. Wir nehmen da auch gerne weitere Anregungen entgegen, damit wir richtig ein Skript vielleicht schon für gute Zeiten, schlechte Zeiten erstellen können. Warten wir mal ab, was reinkommt.
Ja. Aber zurück zum Tischtennis und zum Spiel. Der emotionalste Moment deiner Karriere?
Also ich glaube, das Halbfinale bei der WM in Halmstad 2018 gegen Korea. Als ich den Matchball da gemacht habe. Wie wir da alle aufeinander gelegen haben. Bei dem Turnier ist so viel passiert. Und als wir es dann wirklich geschafft haben, ins Finale einzuziehen, ich glaube, das war für die ganze Mannschaft und auch für mich persönlich wirklich sehr, sehr emotional.
Ja, da werden wir später noch drüber sprechen. Hast du ein Motto? Dein Motto?
Also früher war es No Risk, No Fun. Da habe ich auch ein bisschen so gespielt. Also da habe ich bei 9-9...
Heute nicht mehr?
Ein bisschen kontrollierter bin ich schon geworden. Aber früher habe ich gerne auch mal bei 9-9 lange Aufschlag in Vorhand gemacht. Den lasse ich heute öfter mal weg. Aber grundsätzlich war das immer mein Motto und dann bleibe ich auch mal dabei.
Dein verstecktes Talent?
Das ist schwierig. Also ich glaube, ich spiele ganz gut Dart. Das habe ich auch schon immer getan, so ein bisschen. Da habe ich irgendwie Gefühl dafür. Aber, also meine Freunde sagen mir alle, dass ich eigentlich nur Tischtennis spielen kann und sonst nichts. ziemlich lieb von den Jungs, aber ja, ich würde sagen, im Dart bin ich ganz gut. Da steht auch noch ein Match aus gegen Gabriel Clemens.
Ja, das habe ich gelesen.
BM-Teilnehmer, und da bin ich auch schon ein bisschen am Üben und bin gespannt, ob ich ein bisschen herausfordern kann.
Also wichtig ist, du bleibst bitte beim Tischtennis, ja, weil klar. Es ist tatsächlich so, dass aus meiner Sicht du im Dart mega talentiert bist, zumindest in der Relation zu mir. Ich bin ja froh, wenn ich die Scheibe treffe, ja, aber bei dir sieht das immer sehr, sehr gewollt aus.
Hast du schon mal eine 180 geworfen?
Ja, ich habe ein paar schon geworfen, die hatten nur noch nie jemand gesehen, und jetzt, als ich in Schweden war, da habe ich die das erste Mal live geworfen, und ja, da waren alle relativ beeindruckt, ich auch selber, aber ja, ab und zu klappt schon mal. Ja, da gibt es auch noch eine Geschichte zu bei den European Games, da hatten wir eine Dartscheibe im Haus, bei uns im deutschen Haus, und da haben wir auch ein paar Partien abends gespielt, da war der Richie auch dabei und der Rossi und der Peter Heckert, unser Physiotherapeut, und dann ja, hatte ich immer so ein kleines Ziehen nach dem Dartspielen im Arm, und dann habe ich das der Patty, mit der ich ja Mixed gespielt habe, verraten, und dann hat sie mir verboten, vor dem Halbfinale und Finale Dart zu spielen abends. Da habe ich mich auch dran gehalten, und es hat ja auch anscheinend geklappt, also ja.
Absolut, das war die richtige Maßnahme.
Genau.
Das stimmt, ja.
Genau.
Aber für als Profi-Dartspieler musst du dann auch noch ein bisschen an deiner Fitness arbeiten, oder in die andere Richtung dann wahrscheinlich.
Das wird kein Problem geben.
Dein Vorbild im Tischtennis?
Ja, Timo Boll. Wir kommen ja aus der gleichen Ecke und hatten den gleichen Trainer mit dem Helmut Hampel. Also das war schon immer Timo.
Appleboy oder Apfelwein für alle Nichtessen oder Bier?
Auch schwierige Frage, aber Appleboy, ein guter Appleboy ist schon was Feines, gehe ich mit dem.
Deine erste Erinnerung an Tischtennis?
Im Urlaub, im Bayerischen Wald waren wir da, glaube ich, da habe ich auf einer Steinplatte gestanden und habe gegen meinen Papa gespielt, das weiß ich noch so ein bisschen, und ja, das ist die erste Erinnerung, die ich habe.
Und zu guter Letzt, deine größte Schwäche, egal ob jetzt Tischtennis charakterlich oder...
Gute Frage. Also verlieren fällt mir sehr, sehr schwer. Also egal ob bei Kartenspielen, im Tischtennis habe ich es ein bisschen gelernt jetzt, weil ich auch einiges verloren habe. Aber beim Kartenspielen oder... Ja, wenn wir auch mal Tennis spielen, ja, da fällt es mir schon sehr schwer, und ich glaube, da kann ich noch dran arbeiten.
Richard, das kannst du nachvollziehen, oder?
Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Ja. Also das ist ja so ein bisschen auch das, was den Patrick eben ja seit vielen, vielen Jahren eben genauso auszeichnet. Ja. Und weil er vorhin sein Daddy ins Spiel gebracht hat, der hat übrigens auch eine richtig durchschlagskräftige Rückhand. Also war auch ein ganz vernünftiger Spieler, würde ich sagen.
Ja, Oberliga gespielt, hat erst mit 13 angefangen, wie er immer betont. Und hatte nie einen Trainer und hat sich dann, ja, Vorhand war ein bisschen steif. Die lief nicht so gut, aber die Rückhand hat eingeschlagen. Und ja, ich kann mich noch erinnern, früher wollte ich nie Rückhand spielen. Das hat mir keinen Spaß gemacht, aber mittlerweile... Macht es schon ziemlich viel Spaß.
Das glaube ich. Richard, sag doch mal, was sind die drei Attribute, die dir zum Patrick, ähnlich wie vor zwei Folgen beim Lars, die dir so als erstes einfallen?
Also, weißt du, ich komme ja aus dem Kommentatoren-Mode so ein bisschen. Deswegen würde ich jetzt ganz aus dem Bauch heraus sagen, akribisch, athletisch, dynamisch, das ist Patrick Franziska. Tatsächlich glaube ich, dass das tatsächlich diese drei Worte Patrick ganz gut beschreiben. Man muss das vielleicht noch so ein bisschen garnieren. Ich glaube, dass Patrick zwischendurch auch so ein bisschen, ja, zerrissen ist zwischen Kopf und Herz, wie man ja immer so ein bisschen sagt, ja. Also, Emotionen kontrollieren zu können, das ist, glaube ich, vor ein paar Jahren immer so ein bisschen eine Schwierigkeit gewesen, und das hat er jetzt insgesamt viel, viel besser im Griff. Er hat gesagt, no risk, no fun, so diese Ecke, jetzt gehe ich nochmal den letzten Ball und nochmal etwas fester und nochmal schneller, und dann wird es manchmal fast and furious. Also ich sag mal, der Patrick ist ein sehr, sehr Spieler, der unheimlich dynamisch mit Vorhand und mit Rückhand spielt, also diese Power, vor dir entwickelt, die gibt es ganz, ganz selten im hochklassigen Tischtennis, ja. Vor allem auch, weil die Trefferquote mittlerweile relativ hoch ist. Und er ist halt auch in seiner Vorbereitung sehr, sehr akribisch, sehr, sehr genau, nimmt eben die Dinge auch schon seit vielen Jahren sehr, sehr gut wahr. Aber es hat eben tatsächlich ein bisschen länger gedauert, bevor diese Mosaiksteine zusammengesetzt worden sind. Und das ist, glaube ich, eigentlich so ein Patrick ein bisschen beschreibend, ja. Und das passt alles ganz gut ins Bild, dass er jetzt mit Saarbrücken, ich sag mal, deutscher Meister geworden ist, dass er wirklich in der Weltrangliste irgendwo angekommen ist, dass er in Halmstadt einen ganz, ganz großen Sieg eben dort errungen hat und ins Finale uns gebracht hat. Und ich bin mir sicher, dass das Ende ist da noch nicht erreicht, sondern der hat jetzt eigentlich erst richtig Fahrt aufgenommen.
Ja. Gehst du da mit, Patrick? Also was ist aus deiner Sicht so dein, ich sag mal, Erfolgsrezept so von, wenn ich jetzt irgendwie, ich glaube 2010, wo du bei Hanau dann irgendwie kein Spiel der Saison gewonnen hast, zu dem Patrick Franziska von heute, der als Mannschaftsführer, als Kopf der Mannschaft den deutschen Mannschaftsmeisterschaftstitel erringt?
Ja, der Ritchie kennt mich schon ganz gut, habe ich gerade gemerkt. Ich war ein bisschen erschrocken. Das stimmt absolut. Was bei mir ja schon immer sehr wichtig war, also mein Umfeld ist mir unglaublich wichtig. Also ich bin schon ein Typ, der sich wohlfühlen muss, aber auch lernen musste, dass es halt auch nicht immer eben alles perfekt sein kann, außenrum. Oder dann hat man mal ein bisschen Schmerzen oder dann ist das und dann ist das. Und das habe ich halt, ja, die letzten 2-3 Jahre richtig gelernt und verstanden und konnte es auch für mich so ein bisschen umsetzen. Und dann musste halt nicht immer alles perfekt sein außenrum oder ich musste jetzt nicht perfekt vorbereitet sein oder was auch immer und hatte trotzdem eben dieses Selbstvertrauen, dass es im Spiel dann halt doch vielleicht gut wird. Also das war, denke ich, auch so ein wichtiger Lernprozess bei mir. Klar bin ich sehr akribisch und manchmal vielleicht auch zu akribisch, aber mittlerweile sage ich mir dann auch, Patrick, ist alles gut, du spielst ganz gut, du hast keine Schmerzen und dann wird es auch schon. Also so eine gewisse Gelassenheit dann auch dabei zu haben, ist da total wichtig. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen.
Wir haben uns kürzlich, es gibt ja mit dir die wunderschöne Videoreihe Road to Tokyo, wo wir dich, die ja jetzt eigentlich sein Ende gefunden hätte schon bald, aber jetzt noch unfreiwillig oder schönerweise um ein Jahr verlängert wird, auch mit deiner Mama gesprochen letztens, da wird nächste Woche eine neue Folge rauskommen, könnt ihr schon mal drauf freuen. Sie hat gesagt, du hast nie ans Hinschmeißen gedacht. Hat sie da recht oder was war denn wirklich so ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt mein Tiefpunkt oder so. Gab es sowas bei dir? So ein Turning Point oder so ein Moment?
Ja, also ich kann mich schon daran erinnern, dass ich auch früher in der Schüler- und Jugendzeit, wenn ich mal nicht so gut gespielt habe, weil ich halt auch sehr ehrgeizig war, bin ich schon mal nach Hause gekommen, habe gesagt, Mama, das war's. Ich habe keinen Bock mehr, Tischtennis zu spielen, weil ich halt einfach sehr, sehr ehrgeizig war und auf keinen Fall verlieren wollte. Aber ich glaube, da hat die Mama auch gewusst, ja, morgen steht er wieder an der Platte. Wo es wirklich ja echt kritisch war, als ich damals in Hanau gespielt habe, gerade meine erste Saison und dann auch noch meine zweite, da war ich 17 und 18, bin direkt von der Regionalliga in die erste Liga gekommen und habe, glaube ich, die ersten 15, 16, 17 Spiele alle verloren. Und Helmut, mein Trainer damals, hat mich immer wieder aufgestellt, wofür ich ihm im Nachhinein auch sehr dankbar bin. Aber damals konnte ich es halt einfach nicht verstehen, was er in mir gesehen hat, warum er gedacht hat, hey, irgendwann gewinnst du dein erstes Spiel, weil ich habe wirklich zwischendrin gedacht, ich werde da nie ein Spiel gewinnen. Die sind alle, also ich war zwar manchmal knapp dran und habe dann auch 3-2 auch wirklich gegen gute Leute verloren, aber hatte das Gefühl, ich kann niemals ein Spiel in dieser Liga gewinnen. Und da habe ich dann schon irgendwann gedacht, oh, macht das alles noch Sinn? Dann war ich in der Zeit auch ein paar Mal verletzt, weil ich auch viel gewachsen bin. Aber zum Glück bin ich dran geblieben und für mich war es letztes Jahr dann auch eine schöne Bestätigung, als ich dann die beste Bilanz in der Liga hatte. Da habe ich dann auch mal zurückgedacht, wie es denn eigentlich angefangen hat und wie schwer die Zeit am Anfang auch war. Und deshalb war das schon schön und deshalb auch nochmal Danke an Helmut, auch wenn ich ihn früher dafür sehr verflucht habe.
Aber du weißt, dass die TG Hanau immer an dich geglaubt hat. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben sie erst diesen Bus mit deinem riesen Konterfei ausgemustert. Also die TGH hat für den Patrick Franziska ja so einen Linienbus quasi gehabt, wo sein riesen Konterfei quasi auf diesem riesen Linienbus bis vor ein paar Jahren immer noch durch Hanau fuhr. Und ja, das fand ich immer ganz witzig.
Ja, mir war es ziemlich unangenehm damals, aber ja, wir haben immer noch Leute Bilder geschickt, wenn sie den noch im Verkehr gesehen haben, war auf jeden Fall lustig und ja, die haben auf jeden Fall an mich geglaubt. Also da hatte ich wirklich immer vollste Unterstützung und deshalb habe ich, glaube ich, dann auch weitergemacht.
Richard, ist das so ein Prozess, den ein Profi oder einer, der dann so weit kommt wie Patrick, auch mitmachen muss oder durchlaufen muss? Also mal so ein Tief und mal so ein Hoch und sich dann da rausziehen, daraus lernen? Und das.
Absolut. Also ich sag mal, was hast du jetzt im Kopf gehabt, Patrick? 0,14?
Ja, also erste Saison hatte ich 0,4, das weiß ich noch. Ja. Mit 17 und danach, ich glaube, 0,14 und habe lustigerweise gegen Saarbrücken dann mein erstes Spiel gewonnen, in Saarbrücken.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir einige Spieler so gehabt haben, die eben ja ein bisschen gebraucht haben, um anzukommen. Jetzt war es beim Patrick natürlich ein extremer Sprung von der Regionalliga in die Bundesliga, dann auch kombiniert mit Verletzungen, alles was dazugehört. Aber wichtig dabei ist, dass man den Spielern das Gefühl gibt, hier, wir halten an dir fest, wir vertrauen dir, wir stärken dir den Rücken. Und wenn man alle großen Spieler mal anschaut und genau über die einzelnen Karrierehöhen, aber auch Tiefen schaut, wird man immer wieder feststellen, dass jeder, egal ob das jetzt ein Timo ist oder ein Dimitri ist oder eben ein Patrick Franziska ist, diese Downs auch hat. Aber das braucht man eben auch, um am Ende dann so diesen ganz großen Weg nach oben zu gehen. Ich denke zum Beispiel bei Timo in dieser Phase, wo er zur Nummer 1 der Welt wurde und danach gegen einen unbekannten, in Anführungszeichen, Chinesen, der natürlich auch super gut gespielt hat damals 2001, verlor und all diese Entwicklungen danach, das hat ihn ja auch erwachsen gemacht und zu dem, was er am Ende ja als eine echte Galionsfigur des Tischtennis heute ist. Und ich glaube, das muss jeder Spieler irgendwo mal durchmachen und das macht stark am Ende.
Tja, Richard, wir sind ja ein Podcast der Liebe sozusagen, die immer unseren Gästen auch Honig um den Mund schmieren. Richard, sag doch mal, was macht denn den Patrick als Teamspieler aus und was ist technisch bei ihm besonders herausragend?
Nun, als Teamspieler ist, dass er sich wirklich absolut in den Dienst der Mannschaft irgendwo stellt. Ja, also es gibt ja immer wieder auch Situationen, wo man jetzt meinen könnte, Mensch, wir haben drei absolute Topspieler, Timo, Dimitri, Patrick, aber jeder ist immer fürs Team da. Und was mir eben bei Patrick eben auch immer sehr, sehr gut gefällt, ist diese Bodenhaftung, ja, also das ist insgesamt immer so normal geblieben und trotzdem gewachsen und das ist für ein Team natürlich eine unglaublich wichtige Sache und ja, also wir können froh sein, Patrick zu haben und vor allem auch diese Fähigkeit immer weiter zu machen. Wenn ich mal gucke, was in Halmstadt eben genau gewesen ist, da gab es ja wirklich extreme Hochs und Tiefs, aber er ist immer wieder aufgestanden und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache für ein Team und natürlich am Ende auch dann für jeden einzelnen Spieler.
Und spielerisch?
Spielerisch, also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich finde, Patrick ist im Aufschlag-Rückschlag-Bereich nochmal ein Stück weiter, als seine Weltranglistenposition im Augenblick aussagt. Diese kleinen Sachen, die spielt er herausragend gut. Und für mich ist einfach die Durchschlagskraft der Rückhand. Also wenn ich jetzt mal den Ballwechsel so für mich aufbaue, ein Klassiker ist, jemand spielt kurz, Patrick spielt nochmal kurz, der Gegner probiert den Ball irgendwo kurz zu halten und der Ball kommt dann fälschlicherweise in die Rückhandhälfte. Da hat der Gegner mit dem Punkt nichts mehr zu tun, weil das schlägt jedes Mal so satt auf des Gegners Tischhälfte ein, wie es vielleicht nur über dem Tisch der Patrick kann. Also das finde ich eine ganz, ganz extreme Geschichte, diese Durchschlagskraft, das ist schon ein großes Ausrufezeichen.
Vor allem, wenn er angeschossen ist wie in Budapest, dann ist die Rückhand besonders gefährlich.
Das ist Wahnsinn. Also wer sich das nochmal reinziehen möchte, das ist natürlich, also deswegen sind wir hier live im Podcast, das ist nicht abgesprochen, da leuchten nach wie vor meine Augen. Also es war wirklich eine Verletzungspause. Unsere Physio und unser Mannschaftsarzt, der Peter Heckert und Toni Kass, haben hier alles getan, um den Zeh von Patrick wieder fit zu bekommen, haben getaped, getan, gemacht und dann sind sie zurückgegangen in diesem Viertelfinale und dann hat der Patrick wirklich viermal hintereinander die Rückhand durchgeladen. Anders kann ich es jetzt nicht sagen. Das hat dann dazu geführt, dass Mima Ito die Augenbrauen zusammengezogen hat und ich bin mir nicht sicher, ob...
Die hat immer noch eine Krawatte, glaube ich.
Die hat immer noch eine Krawatte, genauso. Ja, also das war ganz, ganz großer Sport und das sollte sich jeder einmal anschauen. How to play successful backhand.
Richtig, richtig. Ja, ich habe, Franz, bei dir auch das Gefühl, du magst das schon auch im Team zu spielen oder dann auch im Doppel oder so. Das ist schon was, wo du dich auch dann wohlfühlst und was dich nochmal zusätzlich motiviert, oder?
Ja, absolut. Also ich bin, ja, da fühle ich mich total wohl. Also es war früher im Fußball schon so. Ich habe Fußball gespielt, bis ich 13 war ungefähr.
Ziemlich und gut übrigens.
Du auch?
Nee, du.
Ach so.
Du hast ziemlich gut gespielt.
Ach so, ja, war okay. Irgendwann musste ich mich dann halt entscheiden, habe mich zum Glück für Tischtennis entschieden.
Die richtige Entscheidung, absolut die richtige Entscheidung.
Aber ja, mir macht es einfach unglaublich viel Spaß, irgendwie auch, ja, wie Richie schon gesagt hat, die Höhen und Tiefen auch irgendwie zusammen zu erleben und am Ende dann auch zusammen zu feiern oder manchmal halt auch zu trauern. Ich meine, das gehört auch dazu, aber im Team oder im Doppel oder im Mixed, das macht mir unglaublich viel Spaß. Also dann auch, ja, miteinander zu kommunizieren, irgendwie sich gegenseitig aufzubauen, den anderen vielleicht ein bisschen rauszuziehen oder sich selbst auch mal rausziehen zu lassen. Das macht mir unglaublich viel Spaß und deshalb spiele ich auch immer unglaublich gerne in der Bundesliga, aber auch bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, auch vor allem im Team. Also das gibt mir schon sehr, sehr viel.
Und das, ich möchte es mal kurz einwerfen, ja, es gab ja mal die, ich sag mal so laut nachgedacht, ist eine Weltmeisterschaft im Tischtennis wichtig, ja, es gab ja diese Diskussion mal, Steve Denton hat sie ja mal angestoßen, also das ist für uns Weltmeisterschaften, gerade in der Mannschaft, Olympische Spiele in der Mannschaft, das ist das, was, finde ich, so herausragend ist, da hängen so viele Emotionen dran, das macht wirklich mehr als nur das Salz in der Suppe des Tischtennis aus.
Mhm. Absolut.
Das stimmt. Aber wir haben jetzt schon so oft Heimstand angesprochen, das hatte ich sowieso als unser Netzroller der Woche oder der Folge ausgesucht. Da können wir uns mal kurz drüber unterhalten. Ich glaube, es ist für uns alle drei eine relativ besondere Weltmeisterschaft. Richard, fang du doch mal an und schilder doch mal aus deiner Situation, was an dieser Weltmeisterschaft so außergewöhnlich seltsam war.
Ja, es war so, dass wir morgens niemals wussten, wer abends spielen würde. Also es war immer so ein kleiner überraschender Effekt. Seit der Zeit mag ich keine Fahrstühle. Ich bevorzuge die Treppe, weil mit Fahrstühlen man die ein oder andere Information bekommt, die man dann nicht hören möchte.
Zum Beispiel?
Haben wir eine Situation gehabt, dass wir eben auf dem Weg zur Mannschaftssitzung waren. Ich fuhr mit Timo hoch im Fahrstuhl und dann sagte mir Timo, das war vor dem Spiel gegen Brasilien, wenn ich es richtig im Kopf habe, Richard, heute, das wird ganz schwer zu spielen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich dazu neige, dann leichte Schweißausbrüche zu bekommen und rote Bäckchen. Und ich bin dann sozusagen aus dem Fahrstuhl ausgestiegen. Und Rossi sagte dann immer, warum hast du einen Schweißausbruch und rote Bäckchen? Darüber wird zu reden sein. Ja, und so sind wir dann in diese Mannschaftssitzung gegangen. Und ja, Timo konnte tatsächlich nicht spielen, hat da wirklich ein bisschen Probleme gehabt. Und das war ja nicht unser einziges Problemkind dort. Oder Patrick?
Ja, Schande über mein Haupt. Ja, ich habe mich gegen Hongkong in der Gruppe, ich habe mich in absoluter Topform gefühlt, habe dann gegen Wong Chun-Ting auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, habe es dann ja 13-11 im Entscheidungssatz, glaube ich, verloren. Es müsste das dritte oder vierte Gruppenspiel gewesen sein und bin dann bei 11-11 im fünften Satz ja, irgendwie ein bisschen komisch hingefallen beim Spin-Spin und dann ist es mir total in den Oberschenkel gefahren. Heute sagt man, dass es wahrscheinlich sogar ein Muskelfaserriss war. Es war bestimmt aber eine Zerrung mindestens. Und da erstmal ganz großes Lob an die Physios und an die Ärzte, also an Peter und Toni, die mich da innerhalb von 2-3 Tagen echt wieder hinbekommen haben, dass ich da auch wieder spielen konnte. Aber ja, das war schon ein besonderer Moment, weil, wie gesagt, Timo war dann auch auf einmal nicht mehr einsatzfähig und ich habe es dann immer jeden Tag probiert und dann ging es wieder nicht und dann ging es mal besser. Und also es war schon eine sehr spezielle WM, auf jeden Fall.
Dann haben wir es auch dank der taktischen und schauspielerischen Raffinesse von Richard Krause und dem deutschen Team zu verdanken, dass wir Brasilien quasi überrumpelt haben. Richard, ja. Ich kann mich noch gut erinnern, ich weiß nicht, wie gerne du die Geschichte erzählst, aber in dieser Trainingshalle, wo sich dann der Timo und der Franz auch warm gespielt haben, der Franz, der musste dann glücklicherweise zu irgendeinem ITTF-Videotermin, der Patrick hat ein paar Aufschläge gemacht und dann, was ist dann bei der Mannschaftsaufstellung passiert?
Ja, also wir haben da alle schauspielerisch Oscar-reife Leistungen tatsächlich gemacht. Da gehört natürlich auch Rossi dazu, der dann natürlich auch ganz, ganz seriös immer das Einspielen auch von Franz und von Timo beobachtet hat, ja, und so sind wir dann zur Aufstellung, Rossi und ich machen das bei den großen Events gemeinsam mit Lars immer so als Dreier-Triumvirat, sag ich mal, und ja, so sind wir dann zur Aufstellung gegangen und haben natürlich dann die Aufstellung ohne Patrick und ohne Timo, also mit Bastian, mit Ruven und Dimitri gewählt. Dimitri war auch nicht hundertprozentig fit. Ja. Der war nämlich auch angeschlagen. So haben wir den Dimitri auf Position 3 aufgeboten. Und ja, und der Brasilianer hat natürlich gedacht, dass wir dachten, dass er dachte, was wir denken würden. Und als er dann die Mannschaftsaufstellung tatsächlich las, hat er sich nochmal umgedreht zu Rossi und zum Schiedsrichter und hat nachgefragt, ob sich Rossi nicht verschrieben hätte. Aber es war tatsächlich so, dass das genau die Aufstellung war, die wir wollten, beziehungsweise das war auch das, was wir ja gar nicht anders als Alternativen machen konnten, weil eben Timo und Patrick da eben nicht einsatzfähig waren. Und ein ganz, ganz großes Lob da an Ruven, an Bastian, natürlich auch an Dimitri. Ruven, der da ein herausragendes Match gemacht hat gegen Hugo Calderano. Also da sind dann wirklich alle Emotionen hochgegangen. Bastian hätte bei 2-2 in die Box gemusst und er konnte gar nicht mehr hingucken am Ende, weil es war wirklich ein mega Match, das Ruven mit Hugo Calderano dann mit dem besseren Ende für Ruven gemacht hat. Und ja, so sind wir dann als glücklicher Sieger gegen Brasilien ins Halbfinale eingezogen.
Und da gab es die Wunderheilungen.
Da gab es dann die Wunderheilungen, ja, ganz genau. Man weiß ja, dass die Hessen ein gutes Heilfleisch haben. Ne? Das ist ja schon fast sprichwörtlich. Und ja, wir hatten im Vorfeld der Mannschaftssitzung natürlich dann verschiedene Varianten überlegt. Und ja, also es war dann wirklich dank unserer medizinischen Abteilung so, dass Timo gesagt hat, Mensch, ich probier's. Lassen wir es mal offen, ob es klappt. Aber er hat es dann tatsächlich probiert. Und auch Patrick so weit wieder war, dass er gesagt hat, okay, wir versuchen das. Und ja, und ist natürlich ein Stein vom Herzen gefallen, als dann eben beide beim Einspielen tatsächlich den Daumen hochgegeben haben. Das haben wir natürlich auch schauspielerisch sehr, sehr gut hinbekommen. Aber ich glaube, die Südkoreaner haben einfach gesagt, wir rechnen mit Boll, wir rechnen mit Patrick und wir rechnen mit Dimitri. Und deswegen, unsere schauspielerische Leistung war da gar nicht so relevant. Aber super, wie wir das alles als Team letztendlich aufgefangen haben. Und das zeigt eben, dass ein Team eben nicht nur aus 2 oder 3 besteht, sondern aus 5. Und das war in Halmstadt das, was uns, glaube ich, so getragen hat. Jeder hatte sein Moment of Fame. Ja, Andy Warhol hat das ja mal gesagt. In der Zukunft wird jeder Mensch seine 5 Minuten Ruhm haben. Und das war so ein wirklich wie eine teambildende Maßnahme, diese ganze Weltmeisterschaft. Und jeder hatte seine Augenblicke und am Ende ist auch diese Silbermedaille ein echter Lohn gewesen für eine herausragende Teamleistung.
Patrick, wie bist du in dieses Halbfinale gegangen? Mit welchen Gefühlen? Auch hinsichtlich deines Oberschenkels und wie hast du das dann erlebt?
Ja, also erstmal muss ich auch nochmal sagen, also da hat man wirklich gesehen, was so ein Team ausmacht. Also auch wenn ich jetzt an Ruven denke, der ein Wahnsinns-Viertelfinale spielt, uns da überhaupt ins Halbfinale bringt und dann im Ruven im Halbfinale zu sagen, hier, wir probieren es mit den anderen beiden, die hoffentlich fit sind, aber die es immer noch nicht 100% wissen. Und der Ruven dann einfach gesagt hat, hier, kein Problem, alles klar. Das muss man halt einfach sagen. Und dann ist die Freude natürlich später auch umso größer, wenn irgendwie die ganze Mannschaft zusammengepasst hat und jeder da irgendwie für jeden eingesprungen ist. Also das habe ich so auch noch nie erlebt. Und das war echt ein total spezieller Moment. Ja, zum Halbfinale. Also ich bin morgens noch, das Spiel war, glaube ich, nachmittags oder abends, bin morgens noch mit Lars und Rossi, glaube ich, in die Halle gefahren und habe es einfach mal wieder probiert. Und dann konnte ich schon wieder meine geliebte große Beinarbeit spielen. Habe dann einfach ja den Härtetest gemacht und habe geguckt, ob es geht. Und da hatte ich keine Schmerzen, war aber immer noch sehr, sehr vorsichtig und auch echt nicht ganz so sicher, ob das alles so klappt. Und habe mich aber ja in super Form irgendwie gefühlt und habe gedacht, hey, ich glaube, du kannst der Mannschaft auch wirklich helfen. Und dann habe ich dem Rossi gesagt, hier, ich fühle mich bereit, ich kann spielen. Zu 95% glaube ich, dass der Oberschenkel hält. Und ja, das war für mich dann auch echt nach vielem Nachdenken auch nicht so einfach, weil du denkst dir dann schon, oh, was passiert, wenn jetzt im Spiel der Oberschenkel wieder zumacht oder da noch eine Zerrung reinkommt, dann bist du der Depp hinterher. Und glücklicherweise hat ja alles gehalten und es lief ja dann auch alles gut. Also als Timo gegen Lee Sang-Soo beim Stande von 2-1 für Korea, das war ja ein unfassbares Spiel, da den Matchball irgendwie dann zugemacht hat. Also ich stand wirklich da draußen im Flur und meine Beine haben gezittert. Ich war eigentlich komplett am Ende und habe auch gedacht, oh, wenn es jetzt 2-2 steht, ich weiß gar nicht, wie ich da nochmal in die Box reingehen soll. Und dann war ich aber komischerweise vom ersten Ball an komplett fokussiert, konnte das ja total gut überspielen und habe dann ja wahrscheinlich auch eins meiner besten Spiele dann in dem Moment abgeliefert.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Nicht hinzuzufügen. Ja, war es das perfekte Spiel? War wahrscheinlich nicht ganz, aber unter den Berücksichtigungen der Umstände wahrscheinlich schon, oder? Also diesen Matchball, den habe ich schon ungefähr 300 Mal gesehen. Jetzt auch wieder auf dem Instagram-Kanal übrigens gepostet. Wer ihn sehen möchte, der kann mal auf dem Instagram-Kanal Ping Pong und Brause vorbeigucken. War es so ein bisschen das perfekte Spiel, zumindest in dem Moment oder in deiner Karriere, wenn man die Umstände berücksichtigt?
Ja, absolut. Also am Ende habe ich ja auch noch meine blinde Rückhand wieder getroffen zum Helfen. Aber also es war schon die ersten beiden Sätze, da habe ich wirklich super gespielt. Dann habe ich gemerkt, oh, der Jung Sik, der wird immer sicherer. Das ist ja auch seine große Stärke. Und im dritten Satz hatte ich das Gefühl, er macht gar keine Fehler mehr. Also egal, was ich probiert habe, der ist so safe. Ups, hier klingelt ein Telefon. Entschuldigung.
Macht nichts.
Ich versuche mal aufzulegen. Klingelt weiter.
Oh, da ist aber jemand hartnäckig.
Das ist jemand hartnäckig.
Wird der Helmut wahrscheinlich sein.
Das kann nur der Helmut sein. Jetzt ist aus. Genau, und ja, er wurde immer sicherer und dann lag ich, glaube ich, im vierten Satz auch noch mit 8-4 hinten und habe mich eigentlich schon auf den fünften Satz vorbereitet und bin dann glücklicherweise nochmal irgendwie rangekommen. Er hat dann auch ein paar Nerven gezeigt, also ich habe es auch in seinem Gesichtsausdruck dann ein bisschen gesehen, dass er auch echt nervös geworden ist und habe dann, wie gesagt, glücklicherweise noch die blinde Rückhand getroffen und dann war einfach nur der Jubel da.
Ja, das war gut. Finale war wenig drin, hat Rufen dann wieder mitgespielt damals, war aber auch dann irgendwie, das war ja auch Samstagabend, glaube ich, ne? Das war ja, ging ja lang auch gegen Südkorea und dann War so ein bisschen die Luft raus, oder?
Ja, also gut, man muss einfach natürlich sagen, dass China mit Xu Xin, mit Fan Zedong, mit Ma Long, das ist natürlich auch ein Ausrufezeichen. Wir hatten so ein paar kleine Chancen, sage ich mal, im Spiel Timo gegen Ma Long. Patrick vor allem, der ein enges Match gegen Xu Xin gemacht hat. Da hast du dich ja immer weiter und immer näher auch über die letzten Monate hast du ja häufig an diesen oder mit diesem Match Xu Xin zu tun gehabt. Und das war auch in dem Finale eine gute Geschichte, auch wenn es am Ende nicht ganz gelangt hat.
Tja, aber wo du was mir jetzt noch einfällt, weil du vorhin von der Spionagegeschichte erzählt hast. Am Sonntagmorgen in unserem Teamhotel, wo ja keine asiatische Mannschaft, glaube ich, untergebracht war und auch sonst kein Asiate weit und breit, saß ein junges asiatisches Mädchen. Und ich habe mich damals schon gewundert, wer ist das nur? Und damals habe ich noch geraucht, da war ich dann nach dem Frühstück vor der Tür von dem Hotel eine rauchen und da kam so ein schwarzer SUV mit getönten Scheiben und vorne saß, ich kannte die, das war, glaube ich, die Pressesprecherin vom chinesischen Tischtennisverband oder so, und die sind eingestiegen und die sind weggefahren. Da habe ich mir gedacht, die haben sicher spioniert, wer heute was zum Frühstück ist und wer fit ist und ob jemand humpelt. Die überlassen nichts dem Zufall, oder?
Ja, also ich würde tatsächlich nicht so weit gehen, aber klar, man muss das natürlich insgesamt so sehen, dass in China diese Gesamtstruktur, also wenn wir einen Videoanalysten haben, hat China 10. Wenn wir einen Sparringspartner haben, hat China 5. Wenn wir einen Trainer haben, hat China 4. Also diese extreme Professionalisierung, auch über die Manpower, das ist natürlich eine Geschichte, die seinesgleichen sucht. Vielleicht ein bisschen noch so in Japan, aber ich glaube, wir machen das in Deutschland, obwohl wir ein paar weniger Mittel als in China und in Japan einsetzen können, auch ganz anständig. Und ja, Franz, also wir haben da noch ein bisschen was vor, oder?
Ich habe Zeit.
Gut so. Also ich gieße mir jetzt noch den restlichen Sekt ein auf Halmstadt. Es gab ja auch eine gute Feier am Sonntagabend. Der Kassenbon von dem Restaurant ist bis heute legendär.
Die Feier war auch legendär, auf jeden Fall. Ja,
der Timo hat den Adler erfunden während des Spiels. Also die Damen haben ein ganz unglückliches Turnier gespielt, zumindest ein unglückliches Achtelfinale. Also ein gutes Turnier, ein unglückliches Achtelfinale damals, wo sie gegen Österreich ganz knapp ausgeschieden sind. Also es war sehr viel drin. Sehr viel drin und sehr viel dran. So, nach 50 Minuten erst, Richard, das ist doch. Fragen an Patrick Franziska habe ich mir hier notiert von Instagram. Mhm. Ich fange einfach mal an. Willst du mal Trainer werden, Franz, von Eva Kailu?
Tatsächlich, also habe ich mir jetzt noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber ich habe in Saarbrücken schon ab und zu mal, wenn ich mal mittags frei gemacht habe, was natürlich nicht oft passiert, aber da habe ich schon ab und zu mal ja ausgeholfen als Trainer und gerade mit den Kids macht mir das schon viel Spaß. Also ich glaube, das könnte eventuell was werden nach meiner Karriere.
Richard, notier dir das. Das ist gespeichert, Franz. Das ist gespeichert. Da lasse ich dich nicht mehr raus.
Oh je.
Aber erstmal 10 Jahre gibst du dir doch bestimmt noch.
Ja, das ist das Ziel. 10. Mal gucken, wie lange der Körper mitmacht, aber aktuell sieht es ja ganz gut aus mit dem Körper und deshalb, also.
Du, bei Vladi, der ist deutlich über 40, da geht auch noch ein bisschen was, also ja. Gib ihm.
Auf jeden Fall.
Gib ihm. Hast du irgendwelche Routinen vor und nach dem Spiel?
Ich mache mir immer eine Playlist vor einem Turnier eigentlich, die ich mir immer zusammenstelle. Hör da viel Hip-Hop, also viel Musik, die mich ein bisschen aufpusht, und ziehe mich auch immer gern da nochmal 20 Minuten oder eine halbe Stunde vorm Spiel ein bisschen zurück, bin da dann immer ja auch sehr gerne alleine, also da bin ich dann nicht mehr der große Redner, und ja, mache da noch ein bisschen Skippings, versuche meinen Körper nochmal ein bisschen auf Touren zu bringen. Aber das war's auch schon, also sonst habe ich da nicht so viele Ticks. Ich ziehe oftmals die gleiche Unterhose an, das hatte ich mit Timo auch schon mal diskutiert, da habe ich eine ganz gute gefunden, die passt ganz gut und da habe ich beim China Open angefangen im Doppel mit Timo, wo wir dann am Ende auch gewonnen haben gegen die Weltmeister und da hat er sich immer drüber kaputt gelacht, aber seitdem habe ich zumindest eine Sorte von Unterhose, die ich immer anziehe und die hat bis jetzt ganz gut geklappt.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das ist eine Sorte, genau.
Das ist nicht die gleiche. Das ist schwierig. Ich schwitze doch relativ viel, aber es ist eine Sorte und die passt perfekt und das ist auch wichtig.
Du schwitzt viel, das stimmt. Die Frage kam von Franka02, die nächste von Damia Bubi. Warum spielen so viele Spieler schwarz auf der Vorhand und du aber rot?
Also ich habe auch schon mal schwarz auf Vorhand gespielt. Warum jeder schwarz auf Vorhand spielt, weiß ich nicht. Also ich weiß, früher, als ich angefangen habe, hat eigentlich irgendwie gefühlt jeder rot auf Vorhand gespielt. Ja, der Helmut hat mir mal... Also seine Theorie war immer, dass wenn man rot auf Vorhand spielt, weil du die rote Seite mehr siehst, reagierst du besser. Und das hat der Helmut mir damals so eingetrichtert. Und dann, deshalb spiele ich aktuell auch lieber rot auf Vorhand, aber das kann sich auch immer mal wechseln. Also wir Tischtennisspieler, wir ändern ja auch gerne mal was, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, oder wir ändern generell auch ab und zu mal was, und es kann auch schon passieren, dass ich mal wieder schwarz auf Vorhand spiele, aber aktuell fühle ich mich damit ganz wohl und sehe auch keinen Grund, das aktuell zu ändern.
Was spielst du auf der Vorhand, Richard?
Rot.
Ja,
sehr absolut. Gut. Absolut.
Sag mal, da ruft doch schon wieder jemand an.
Ja, ich krieg dieses Telefon auch nicht aus. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber
kannst du mal rangehen und dem entsprechenden sagen...
er ist gerade auf dem Podcast.
Genau, also entschuldigen Sie mal bitte, haben Sie kein Benimm. Worauf müssen große Spieler achten?
Große Spieler?
Also Körpergröße. Ja. Du bist ja auch grundsätzlich ein großer Spieler, aber wir sprechen jetzt nur von der Körpergröße.
Bei mir war es immer sehr, sehr wichtig, dass die Fitness stimmt. Also, dass mein Körper, also ich achte sehr viel drauf, dass ich mich sehr gut aufwärme. Das war auch nicht immer so gewesen bei mir, aber ich plane schon 20 Minuten bis zu einer halben Stunde schon ein vor dem Training, mich da gut aufzuwärmen. Nach dem Training auch nochmal die Zeit, um mich gut zu stretchen, um mich gut auch auszurollen. Also da verwende ich schon relativ viel Zeit, weil... Ja, als großer Spieler, du musst deutlich tiefer gehen. Das sagt der Ritchie mir auch immer sehr gerne. Patrick, geh noch mal einen Zentimeter tiefer. Da brennen natürlich die Beine auch ganz ordentlich als bei einem sehr kleinen Spieler zum Beispiel. Und der Rücken kriegt einiges ab, weil man natürlich auch gebückt da stehen muss. Also ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man die Fitness irgendwie bekommt, dass man eben relativ tief am Tisch stehen kann und aber auch die Zeit einplant, gut zu regenerieren, auch die unangenehmen Aufgaben danach, wie vielleicht Stretching oder sich auch nochmal auszulaufen, die auch vor allem nicht vernachlässigt, weil das gibt einem dann die Möglichkeit, danach dann auch wieder mit einem frischen Körper an den Tisch zu gehen. Das musste ich auch erst lernen, weil es, wie gesagt, auch relativ wenig Spaß macht, sich nach einem guten Training da nochmal irgendwie 20 Minuten hinzusetzen und sich zu stretchen, aber es hilft sehr, sehr viel und hat mir auch sehr, sehr viel geholfen.
Raphael Kach fragt, ob du einen Hassgegner hast. Du wahrscheinlich, wenn ja, nicht sagen, sprachen wir mal einen Angstgegner. Nee, oder du kannst auch sagen, ob du einen Hassgegner hast.
Ja. Also mit Timo zum Beispiel, mit Timo Boll, wir haben echt schon immer harte Duelle, vor allem im Training in der höchsten Halle, schon seit Jahren. Und da hasse ich es wirklich, gegen ihn zu verlieren. Er hasst es, glaube ich, aber auch sehr, gegen mich zu verlieren. Und die Spiele, die sind oft, da geht es oft noch mehr zur Sache als im Wettkampf. Und wir necken uns dann auch immer ein bisschen. Da gibt es ein bisschen Trash-Talk, da haut der Timo mal einen raus. Also ich würde sagen, das sind schon die größten Hassspiele, die ich habe. Aber im Wettkampf passiert es jetzt eigentlich sehr, sehr selten, dass ich irgendwelche Hassspiele habe. Und ich habe auch keinen Gegner, gegen den ich es hasse zu spielen. Passt
das. Da gibt's ein paar herausragende Videos aus den heiligen Hallen in Höchst. Da muss ich sagen, sehr, 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 sehr schön. Lohnt sich da mal reinzugucken.
Ja, die Atmosphäre, die ist auch doch dazu. Also das Gesamtpaket, Halle, alte Halle, staubige Halle, Straßentischtennis sozusagen.
Es hat was von diesen alten Gyms, Da denke ich immer, Rocky kommt gleich um die Ecke.
Und dann kommen wir da reingeschlürft.
Und dann kommt ihr beiden.
Dann kommt Timo Boll reingeschlichen. Und
mit seinen Sandalen, genau. Ohne Socken.
wo wir gerade bei Timo sind, Kali Hane, hat gefragt, was würdest du dir von Timo und von Dima stehlen, wenn du könntest? Also spielerisch wahrscheinlich.
Ja, also von Timo, also erstmal seine Ruhe. Also der ist wirklich so ruhig, wie er auch rüberkommt. Ja, vor allem nach verlorenen Spielen oder auch gewonnenen. Also der hat echt so eine Balance. Ja, der ist eigentlich immer gleich drauf. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Dazu noch seine Konzentrationsfähigkeit, vor allem im Training. Also wenn er trainiert, dann ist er wirklich 110% Fokus dabei. Wir machen natürlich auch immer ein paar Späßchen, aber wenn es dann zur Sache geht, ist er unglaublich konzentriert. Und ja, von Dima einfach, also so einen akribischen Spieler wie ein Dima gibt es, glaube ich, nicht nochmal auf dieser Welt, zumindest in der Tischtenniswelt nicht. Ja, da wird alles genau analysiert, genau aufgenommen, sich vielleicht dann nochmal 2 Stunden länger in die Halle gestellt. Also ja, dieser Ehrgeiz und auch dieser Wille ist schon sehr beeindruckend und das ist für mich auch ein sehr, sehr großes Talent, das er einfach hat. Ja, mit welcher Energie der dann auch noch, ja, dann macht er halt nochmal 1 Stunde nur Rückhand-Banane und geht auch erst aus der Halle, wenn die alle auf dem Tisch sind, mit einer guten Qualität. Also das ist schon was, wo viele andere und ich auch teilweise denken, oh, jetzt reicht's aber auch. Und da steht er wirklich dann noch länger in der Halle. Das ist schon eine ganz große Qualität und das würde ich auf jeden Fall gerne von ihm mitnehmen und versuche ich mir weiterhin abzuschauen.
Und von Richard?
Also der Ritchie hat unglaubliche Aufschläge, die sind zwar ein bisschen falsch vielleicht, aber
die sind völlig regelkonform.
Ich hoffe, bitte. Wir hören keine Schiedsrichter zu.
Nein.
Aber also das Handgelenk, das der Ritchie hat und die Bewegung, da hat er mir auch zum Beispiel sehr viel beigebracht. Also das ist schon beeindruckend. Und den Vorhand-Drallspin, er lässt den Ball bis zum Boden fallen und zieht ihn nach oben. Den
kurbelt ihn dann hoch.
Den zieht keiner gegen, glaube ich.
Ja, also gut, wer ist dein Tischtennis-Idol? Das haben wir schon geklärt. Das beste Spiel deiner Karriere, gibt es irgendwie so eins, wo du sagen würdest, das war ja technisch oder von deiner Leistung her das beste Spiel der Karriere oder ist das auch wieder Heimstatt?
Naja, also der Sieg gegen Fan Zhendong in Australien und auch die knappe Niederlage gegen Xu Xin im Halbfinale, wo ich einen Matchball hatte. Ich glaube, die beiden Spiele, ja, die waren schon von mir spielerisch, denke ich, am besten. Also da, ja, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich gegen die Chinesen, gegen die absoluten Top-Chinesen halt auch wirklich mithalten kann. Und habe gegen Fan Zhendong zum Beispiel im Rückhand eigentlich fast jeden Punkt gemacht, was ich davor noch dachte, was eigentlich unmöglich für mich ist. Und im Spiel dann auch ein bisschen verblüfft war, dass es dann so gut ging. Und gegen Xu Xin, gegen den ich davor noch nie mehr als einen Satz, glaube ich, gewonnen habe. Ja, der hat manchmal auch mit den Augen nur gerollt. Und das war natürlich ein super Gefühl damals und hat mir dann auch ja, sehr viel Motivation und Selbstvertrauen gegeben, dass ich dann auch noch gegen ein paar andere gewinnen konnte danach. Also die beiden Siege waren sehr, sehr wichtig für mich und waren sicher spielerisch, technisch die besten von mir.
Jawohl, die Frage kam von Philipp KGS. Jetzt kommen wir ein bisschen auf die andere Seite. Mhm. SX3V, auch ein interessanter Instagram-Name. Was war bei den deutschen Meisterschaften in Chemnitz dieses Jahr?
Sehr gute Frage.
Also ich kann dir meinen Eindruck schildern, du sahst irgendwie nicht so gut aus, fand ich. Du bist ja schon echt schön und fresh, aber da irgendwie sah nicht so gut aus.
Ja, da habe ich mich, sagen wir mal so, nicht so sehr frisch gefühlt. In der Zeit, ja, Januar bis März, würde ich mal sagen, habe ich mich schon sehr überspielt gefühlt. Die Saison war auch lang gewesen. Wir hatten ja über Weihnachten mal irgendwie 4-5 Tage frei. Dann ging es aber auch schon direkt wieder mit Pokal weiter. Und dann waren relativ viele Turniere gewesen und irgendwie, ja, kam ich aus diesem Rad dann nicht mehr so richtig raus. Wollte natürlich aber auch ja unbedingt die deutschen Meisterschaften spielen, weil sie ja für mich persönlich auch sehr, sehr wichtig sind. Ich meine, wir spielen so selten Turniere in Deutschland. Und ja, im Nachhinein, ja, ich habe es versucht. Es lief vielleicht nicht so optimal. Cedric Meissner hat aber auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, das muss man auch nochmal sagen. Also er hat es auch wirklich gut ausgenutzt, hat mich auch gut angespielt. Und ja, ich war vielleicht nicht ganz so frisch, wie ich das wollte, aber im Endeffekt habe ich das Turnier auch schon wieder ein bisschen gestrichen von meiner Liste.
Okay, tut mir leid, dass ich das nochmal... Nein, das war der User, ich kann nicht...
Alles gut, alles gut.
Die letzte Frage, wie sieht dein Mentaltraining aus und wie oft machst du das von Jojo Will TT?
Ja, also ich habe mit Christian Zepp, einen super Mentaltrainer, mit dem ich jetzt schon seit 2,5, 3 Jahren zusammenarbeite. Wir telefonieren oder treffen uns eigentlich fast wöchentlich. Und das war gerade für mich und für mein Spiel auch echt sehr, sehr wichtig oder ist weiterhin sehr, sehr wichtig. Also wie es jetzt genau aussieht, da besprechen wir natürlich verschiedene Themen, also von jetzt Themen, die wirklich auch relevant fürs Spiel sind, bis ja auch Planungen oder wie es auch außerhalb ist oder manchmal auch vielleicht ein bisschen privater. Also ich finde es da einfach zumindest für mich sehr, sehr wichtig, auch einen zu haben, ja einen externen, der jetzt vielleicht nicht von der Familie ist oder von Freunden, sondern dem man sich einfach anvertrauen kann. Ich kann das zum Glück ganz gut bei ihm und fühle mich da wohl. Und ja, wie ich schon gesagt habe, Wohlfühlen ist für mich sehr, sehr wichtig und deshalb klappt es auch ganz gut.
Sehr gut. Richard, hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Also lass mich kurz überlegen. Ich glaube, wir haben das ganz gut so umrissen. Also aus meiner Sicht ist dem deswegen nichts
hinzuzufügen. Notiert ihr diesen Tag heute, Franz. Er hat nichts hinzuzufügen.
Nein, Schatz. Das gibt's nicht oft.
Aber jetzt haben wir ein Thema, wo er sicher ganz viel hinzuzufügen hat. Wir haben überlegt, weil ihr beide solche Aufschlag-Asses seid, wir sprechen noch ein bisschen über das Thema Aufschlag. Wir haben das ein oder andere Mal schon mal angerissen in unserem Podcast in den letzten Folgen. Aber vielleicht jetzt noch nicht in der Intensität. Ihr seid beide sehr, ja, sehr, ich würde sagen, Aufschlagexperten tatsächlich. Richard, sag doch mal, was zeichnet deinen und was zeichnet Patrick Franziskas Aufschlagspieler aus? Deins haben wir schon gehört, ein bisschen, ja.
Falsche
ja,
Aufschläge. Genau. Falsch.
Na gut, ich komme natürlich auch aus einer Generation, wo man auch Aufschläge noch so ein bisschen anders gelernt hat, ne? Also komplett mit dem Verdecken. Was tatsächlich insgesamt meine Qualität eben gewesen ist und zum Teil auch es heute noch tatsächlich ist, ist, dass ich ein sehr, sehr schnelles Handgelenk habe. Also diese Umsetzung, dass ich eben sehr, sehr gut im richtigen Augenblick das Handgelenk einsetze, beschleunige, das ist, glaube ich, schon eine ziemlich, ziemlich gute Qualität. Und ich glaube, dass insgesamt ich mir als Spieler sehr, sehr viele Gedanken über Aufschläge gemacht habe. Und auch wenn ich sag mal, nicht alle Aufschlagvarianten selbst praktizieren konnte, habe ich doch alles, was mit Aufschlag zusammenhing, aufgesogen und gespeichert und ja auch versucht weiterzugeben. Ja, also wir haben, Patrick, du wirst dich erinnern, in Höchstadt eine Phase gehabt, wo wir relativ viel eben gemeinsam über Aufschlagvarianten gesprochen haben. Und was mir bei Patrick halt sehr, sehr gut gefällt, ist, dass er sehr, sehr gut Aufschläge insgesamt platzieren kann. Das ist ja heute in der Art und Weise, wenn ich jetzt mit Plastikbällen spreche, also ist eine andere Form von Aufschlägen, die man sicherlich in der Relation hat von Zelluloid zum Plastikball, wo du insgesamt noch mehr über Platzierung nachdenken musst. Sicherlich ein Riesenvorteil, da eine sehr gute Platzierung eben zu haben. Und was mir bei Patrick eben auch sehr, sehr gut gefällt, ist, wenn er gut spielt, dann ist der Aufschlag relativ flach. Das heißt also, er springt wirklich sehr, sehr flach über das Netz. Das bedeutet, dass seine Aufsatzpunkte auf der eigenen Tischhälfte sehr, sehr gut gewählt sind. Weil das muss man insgesamt als eine Rückmeldung geben. Neben der Fähigkeit, die Aufschläge gut zu platzieren, muss man immer schauen, was passiert denn beim Aufschlag über dem Netz, in welche Richtung geht das? Wenn der Aufschlag zu sehr über das Netz steigt, das heißt also hoch über dem Netz sich befindet, dann macht es in der heutigen aggressiven Form des Rückschlagverhaltens des Gegners es viel einfacher, diesen Aufschlag direkt mit einer Banane zu attackieren. Für mich ist die Fähigkeit, die der Patrick hier entwickelt hat, dass die Aufschläge, wenn er gut spielt, relativ flach über das Netz gehen, dass er eben sehr, sehr gut platzieren kann. Ja, und einfach auch für sich diese Aufschläge mit und ohne, da haben wir ja wirklich auch lange probiert, immer wieder mal so das Ganze zu entwickeln. Das war ja eine Zeit lang, erinnere ich mich, war ja eigentlich der Gegenläufer so dein erster Aufschlag. Und das hat sich ja schon so ein Stück weit gedreht.
Genau. Also für mich war es auch immer wichtig. Wir haben da, wie gesagt, sehr viel dran gearbeitet, dass ich einfach ein gutes Timing gefunden habe für meinen Mit-Ohne-Aufschlag. Und was auch immer sehr wichtig war und was der Richie auch einfach hat, die Bewegung nach dem Aufschlag. Also was jetzt ganz gut klappt, ist, dass mein leerer Aufschlag ein bisschen aussieht wie mein Aufschlag mit Schnitt. Und so kann man die Gegner ganz gut verunsichern. Also ich mache dann einfach eine Bewegung, wenn ich den Ball treffe, nochmal zurück und versuche halt einmal ein bisschen durch den Ball zu gehen, aber schneller zurückzugehen, einmal den Ball ein bisschen voller zu treffen und zurückzugehen. Das heißt, es ist für einen Gegner nicht ganz so einfach zu sehen, hat der Ball jetzt viel Unterschnitt oder hat er einfach sehr, sehr wenig Schnitt. Und gerade in der heutigen Zeit auch durch die Banane, gegen die ich jetzt auch nicht so sehr gerne spiele, weil sie einfach sehr, sehr schnell kommt und in alle Richtungen kommen kann, denke ich, ist gerade dieser gerade mit ohne Aufschlag eine wichtige Waffe, wenn er denn flach ist und wenn er ganz gut platziert ist. Auf jeden Fall. Ja.
Und diese, um das vielleicht auch nochmal so ein bisschen herauszustellen, also diese Folgebewegung, ja, diese Camouflage-Move, ja, hätte ich fast gesagt, ja. Das ist natürlich eine Sache, die, wenn man einfach jetzt sich, die Aufschlagregel gibt es natürlich schon ein paar Jahre, aber wenn ich mal einfach von ganz früher rein denke, wo man sich extrem vor den Ball gedreht hat, das ist heute nicht mehr erlaubt. Und das ist auch gut so. Aber eben tatsächlich, wenn ich eine ganz schnelle Handgelenksbewegung habe, die so ein bisschen unterstütze und dann versuche im Augenblick des Balltreffpunkts nicht die Bewegung zu beenden, sondern eben danach, nachdem der Ball schon den Schläger verlassen hat, eine extra Bewegung zu machen, sei es nach oben, sei es nach vorne. Das ist das, was der Gegner als eine Information wahrnimmt. Und so kann man ihn tatsächlich auch so ein bisschen in die falsche Richtung schicken, was die Schnittvariation angeht.
Wie wichtig sind denn Aufschläge in der absoluten Weltspitze? Also ist es unabdingbar, wirklich einen richtig guten Aufschlag zu haben, um dann in die Top 10, Top 5, 15 reinzukommen? Und wenn ja, warum kann nicht jeder gute Aufschläge?
Also ich denke, es ist unglaublich wichtig, gute Aufschläge zu haben. Es ist halt ja der einzige Schlag, den du erstmal selbst beeinflussen kannst. Das heißt, ja, du kannst dir vor deinem Aufschlag schon Gedanken machen, welche Schnittvariation benutze ich jetzt, wo will ich den Aufschlag hinmachen und viel wichtiger, wo wird der Gegner wahrscheinlich zurückspielen. Also das heißt, du kannst schon 1-2 Züge im Voraus planen. Und eigentlich hat in der Weltspitze auch jeder einen guten Aufschlag. Also wenn ich jetzt auch zum Beispiel an Timo denke, der Aufschlag sieht vielleicht jetzt nicht ganz so spektakulär aus, aber für ihn ist er perfekt, weil er genau weiß, wie er danach weiterspielen muss. Also er setzt sie wirklich genau so, dass er wirklich weiß, wo kommt der Folgeball ungefähr hin und ist dann eben komplett bereit, dann auch zu attackieren. Und Aufschlagtraining ist auch so eine Sache. Es macht vielleicht jetzt auch nicht unglaublich viel Spaß, das isoliert irgendwie immer zu trainieren. Aber der Nutzen davon, wenn man sich irgendwie jeden Tag eine halbe Stunde hinstellt und konzentriert die Aufschläge macht, also viel länger würde ich es auch gar nicht machen, weil man irgendwann dann vielleicht auch unkonzentriert wird, aber wirklich eine halbe Stunde konzentriert, sich überlegt, wo soll mein eigener Ball aufsetzen und in welches Feld will ich den Aufschlag vielleicht erstmal machen. Mir hat früher sehr geholfen, dass ich erstmal versucht habe, immer als ich verletzt war, 10 Aufschläge nacheinander ins andere Feld zu machen, dass sie wieder zum Netz zurückkommen. Dass ich einfach dieses Gefühl hatte, wie muss ich unter den Ball gehen, dass ich einen guten Schnitt erzeuge. Und das hat mir dann geholfen, da auch so ein bisschen so einen Touch zu finden für einen Aufschlag. Und das, denke ich, ist einfach sehr, sehr wichtig, wenn du einen guten Aufschlag haben willst, dass du den Touch hast und dieses Timing hast, da richtig viel Schnitt zu erzeugen.
Das hast du auch schon mal gesagt, ne? Kann ich mich erinnern.
Ja, also letztendlich, was der Patrick dann für sich schon analysiert hast, das kann tatsächlich jeder eigentlich für sich auch probieren. Du musst dir Ziele setzen beim Aufschlag und auch versuchen, so ein bisschen das hinzubekommen, dass man eben auch so eine gewisse Drucksituation simuliert. Was Patrick jetzt gesagt hat, 10 Aufschläge hintereinander, dass die eben über dem Tisch bleiben, dass sie quasi zurückgehen beim Unterschnittaufschlag als Beispiel. Das ist ja eine tolle, ganz tolle Geschichte, um wirklich auch so ein bisschen Druck aufzubauen. Der Gestalt, dass man sagt, das müssen 10 Aufschläge hintereinander über dem Tisch bleiben. Und wenn jetzt man nach dem 6. oder 7. Aufschlag einen Fehler macht, fängt man von null wieder an. Ja. Und dann spürt man schon beim 7., 8. Aufschlag, schaffe ich das jetzt, schaffe ich die 10 oder nicht? Und das kann jeder für sich natürlich in die individuell beste Richtung schieben. Man kann das mit Überschnittaufschlägen ganz genauso machen, indem man sagt, der Überschnittaufschlag muss immer zweimal auf einem Tisch oder auf dem Tisch aufspringen. Oder ich kann versuchen, mir Ziele auf dem Tisch aufzumalen. Damit kann man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen intensiver am Aufschlag arbeiten. Denn entscheidend ist, ich muss einen Aufschlag machen können bei 0-0, aber eben auch bei 9-9.
Das stimmt. Was mir zum Beispiel jetzt aber aufgefallen ist, und vielleicht, Franz, kannst du das mal erklären, jetzt im TTBL-Finale gegen Hugo Calderano, Satz, ich glaube, da habt ihr beide mit nur 3 Punkten mit eurem eigenen Aufschlag gemacht. Wie kommt das dann zustande?
Ja, da bin ich wahnsinnig geworden. Also erstmal sind wir, glaube ich, beide ziemlich gute Rückschläger auch. Also ich spiele auch gerne Rückschläge und er hat einfach eine unglaublich starke Banane. Und im Finale habe ich es nicht geschafft, ja, eine sehr gute Platzierung zu schaffen. Also ich hatte mir dann vorgenommen, machst du den Aufschlag zum Beispiel weit raus in die Vorhand kurz und er war halt immer relativ Richtung Tischmitte, wo es natürlich für ihn dann ein bisschen einfacher war, eine Banane zu spielen. Das sind genau die Drucksituationen, ja, wo der Aufschlag einfach blind kommen muss oder kommen sollte. Und natürlich, ja, das ganze Spiel war eigentlich geprägt von Rückschlägen und ja, irgendwann hast du dann eben den Druck bei eigenem Aufschlag, oh, jetzt muss er aber irgendwie sitzen und ja, der Aufschlag war ein bisschen zu hoch, die Platzierung war nicht perfekt und dann entscheiden da wirklich Nuancen, ob jetzt in dem Fall der Hugo dann einfach eine sehr gute Banane spielen kann, die ich dann auch schwer lesen kann und wo es dann ja für mich unglaublich schwierig wird, dann eine gute Antwort darauf zu finden.
Ja, absolut. Ich meine, die Variante ist natürlich trotzdem, dass man immer am guten Aufschlag arbeitet. Und wenn Leute eben insgesamt ja so rückhandlastig zurückschlagen, ist natürlich das probate Mittel dagegen, immer wieder mal den langen Aufschlag einzusetzen, weil die eben häufig dann als Rechtshänder mit dem rechten Bein nach vorne gehen, um eben diese Banane zu spielen. Also da ist natürlich ganz, ganz wichtig, diese Platzierung hinzubekommen. Insgesamt ist es so, dass heutzutage dieses Rückschlagverhalten durch die Rückhandbanane ja viel dominanter geworden ist als vorher. Man sieht es häufiger, dass eben ja die guten Aufschläger nicht unbedingt ihre Aufschläge immer durchbringen. Aber es bleibt trotzdem, ich muss einen guten Aufschlag entwickeln, sonst wird es vor allem ja gegen die guten Rückschläger noch schwieriger zu bestehen. Man muss auch immer wieder richtige Fragen stellen, um eben dem Rückschläger nicht so einfach die Möglichkeit zu geben, diese Banane zu spielen. Also der Aufschlag ist nach wie vor eminent wichtig. Gibt allerdings ein paar Spieler, wo eben es sehr, sehr schwierig ist, den eigenen Aufschlag durchzubringen. Der Patrick als sehr guter Rückschläger gehört sicherlich dazu.
Tja, gibt es dann, die Frage geht an euch beide, wer hat denn aktuell für euch die besten Aufschläge und wer hat denn die unangenehmsten Aufschläge? Oder ist das Gleiche?
Fang du mal an, Patrick, ich bin gespannt. Also mir würde ein Name sofort einfallen, als jemand, der vielleicht die besten Aufschläge hat.
Dann hau mal raus, Richie.
Also für mich hat die besten Aufschläge Malon. Ich bin gar nicht so sicher, ob das, ich habe gegen ihn selbst noch nicht gespielt, klar, aber es ist so schwierig, diesen Aufschlag nicht unbedingt zu lesen, aber einzuschätzen. Und er kommt danach halt unheimlich häufig mit seiner Vorhand direkt zum Ball. Diese Kombination als Aufschlag und Vorhand, das ist das, selbst wenn er, so war es ja auch bei den German Open, der war ja eigentlich nicht in einer sehr guten Form und ist trotzdem ins Finale gekommen, weil am Ende Aufschlag und ein Ball, das hat er wirklich auch aus einem Verletzungssituation heraus auf einem unglaublichen Niveau gespielt. Das war so mein Gefühl
immer. Ja. Lin Yunyu aus Taiwan, der Jungstar, gegen den habe ich jetzt einmal bei T2 gespielt in Singapur. Als Linkshänder fand ich, hat auch unglaublich gute Aufschläge, weil er eben, also er hat einen ganz frühen Treffpunkt auf dem Tisch. Also das heißt, er trifft ja nach seinem Aufschlag fast seine eigene Grundlinie. Und jeder Aufschlag sieht so aus, als würde er lang kommen, weil er einfach unglaublich viel Geschwindigkeit hat. Und er schafft es trotzdem, aus der gleichen Bewegung den Aufschlag dann noch kurz hinzubekommen, was total schwierig ist, was, glaube ich, früher nur Waldner geschafft hat. Ich glaube, der hat es auch ganz gut gemacht. Und dadurch ist es einfach unglaublich schwer zu lesen, mit welcher Geschwindigkeit und vor allem mit welcher Platzierung der Aufschlag jetzt auf dich zukommt. Und bis du das erstmal realisiert hast, spielst du einen eher schwächeren Rückschlag und dann schlägt es direkt ein. Also ich finde seine Aufschläge sehr, sehr schwer zu lesen und ja, sehr, sehr gefährlich.
Ja, also absolut, was er wirklich herausragend hat, ist dieser Aufsatzpunkt. Ja, wir haben ja den vorhin immer wieder auch mal angesprochen. Normalerweise ist der Klassiker, ich sag mal, ich will etwas den Aufschlag sicher kurz hinbekommen, dann setze ich den Aufschlag etwas näher zum Netz auf und ich will den langen Aufschlag machen, dann orientiere ich mich etwas mehr an der Grundlinie sozusagen. Und derjenige, der das perfekt macht, der setzt natürlich den kurzen und den langen Aufschlag im gleichen Punkt auf. Und Lin Junyu, wir haben das ein paar Mal probiert, auch über die Videoanalyse zu machen. Man sieht halt wirklich sehr, sehr spät, wann der Aufschlag nicht halblang rausrutscht, sondern wann der Aufschlag lang ist. Das ist ja die Schwierigkeit. Und dadurch läuft man häufig auch dieser lange Parallel, wenn du als links gegen rechts spielst. Das ist sein bester Aufschlag, dieser lange Parallele. Das ist ganz, ganz schwierig zu lesen. Hast recht. Absolut.
Sehr gut. Ja, zum Abschluss, Richard, wir könnten eine neue Kategorie einführen. Die drei goldenen Tipps von Richard Brause. Was ein Amateurspieler beachten muss bei seinem eigenen Aufschlag.
Also zunächst mal, es ist ganz wichtig, sich mit dem Aufschlag auseinanderzusetzen. Der Aufschlag ist ein elementarer Ball im Tischtennis und dem wird insgesamt zu wenig Zeit gewidmet. Widmet dem Aufschlag Zeit. Selbst wenn du nur ein- oder zweimal die Woche spielst, eine halbe Stunde ist da sicher drin. Und dann kann man wirklich sagen, hier, passt auf, es geht einmal um Platzierung, um Rotation, um Geschwindigkeit, aber es geht vor allem für mich um zwei Dinge. Deswegen fangen wir erstmal mit zwei anstatt mit drei an. Für mich sind der Aufsatzpunkt auf der eigenen Tischhälfte und wie bewegt sich der Ball im Augenblick über dem Netz ganz entscheidend. Das muss ich sehr, sehr genau trainieren, das muss ich sehr, sehr genau beobachten. Das macht es für den Rückschläger sehr, sehr schwierig, dann selbst Druck aufzubauen. Und wenn wir tatsächlich dann über eine dritte Sache noch sprechen, dann ist es vielleicht die Zusatzbewegung, die ich eben vielleicht entwickeln muss im Augenblick des Balltreffpunkts oder direkt nach dem Balltreffpunkt, um eben, ich mag den Ausdruck, diese Camouflage-Bewegung hinzubekommen.
Deine Schlange, würde ich sich. Richards Schlange. Ja, super. Ich glaube, ich werde mir das mal zu Herzen nehmen, wenn ich mal wieder trainiere. Ja, Richard, wir hatten zwar noch Fragen an dir, noch von der vorletzten Folge, aber die verschieben wir nochmal, oder? Wir sind jetzt schon wieder bei 1. Kannst du damit leben?
Also ich kann tatsächlich damit leben, weil wir sind schon echt lang wieder dabei. Wir haben ja, Patricks Zeit natürlich schon jetzt fast über die Gebühren beansprucht. Aber es macht einfach Spaß. Die Zeit verfliegt.
Die Zeit verfliegt. Ja, Patrick, wie geht's denn weiter bei dir? Jetzt sag mal kurz noch so ein kurzer Ausblick auf die nächsten Tage, Wochen, Monate.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin weiter im Training, werde sicher auch noch mal irgendwie 1-2 Wochen ein bisschen Urlaub machen. Bei uns wird es ja wahrscheinlich im September dann weitergehen mit der Bundesliga. Turniere, ja, muss man irgendwie abwarten, wann es da weitergeht und in welcher Form es dann auch weitergeht. Aber ja, ich versuche einfach entspannt weiter zu trainieren, mich weiter fit zu halten, ein paar Läufchen im Wald zu machen und dann hoffentlich topfit in die neue Saison zu starten. Aber aktuell, ja, bin ich ein bisschen im Training und das macht auch ziemlich viel Spaß aktuell.
Und das heißt ja, ist ja auch ein gutes Gefühl hier als deutscher Mannschaftsmeister da zu trainieren. Das ist ja auch ein schöner Nachhall, würde ich sagen.
Ja, oder? Wenn du mal die Fanfare und das Spalier wird nicht gestanden.
Das wäre schön, ja. Das wäre schön.
Das wäre schön. So ist das, würde ich mal sagen. Ich glaube, die haben es auch ganz, ganz viele Leute gegönnt. Du bist ja doch nicht ganz, ganz unbeliebt in Tischtennis Deutschland. Um mal vorsichtig zu formulieren. Und du kannst es noch ein bisschen zehren, Richard. Heute haben sie bekannt gegeben, die Team-WM wird in diesem Jahr nicht mehr stattfinden, definitiv jetzt. Das heißt, dieses große Event fällt schon mal raus. Die EM, die wackelt noch ein bisschen. Wir haben noch den World Cup, wobei der ja nicht für Patrick, er ist nicht Europe Top 16, nicht relevant ist. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend, was da noch an Großereignisse kommen.
Genau, also wir hoffen im Augenblick ein kleines bisschen, dass eben zumindest die europäischen Turniere ab Ende August und auch die Europameisterschaften eben gespielt werden. Wir hoffen auch, dass der Weltcup stattfinden kann. Das ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes als eine Weltmeisterschaft. Wir könnten ein Hygienekonzept für jeden einzelnen Spieler dort erstellen. Ich glaube, das wäre machbar. Aber klar, wir müssen natürlich immer der Gesamtsituation Rechnung tragen. Und ja, lass uns mal alle den Daumen drücken, dass der Weltcup in Düsseldorf stattfinden kann. Das wäre natürlich klasse. Ist im Oktober geplant, 16. bis 18. Oktober. Bis dahin gibt es ja noch ein bisschen Zeit und wir hoffen, dass sich das ja alles in der richtige Richtung, im Positiven weiterentwickelt.
Das stimmt. Ja, in diesem Sinne, die Sektflasche ist leer.
Das habe ich schon gemerkt bei euch. Die Stimmung wird besser und besser. Die Sektflasche
ist leer. Ich war so fest, dass du dabei warst. Nein, es war sehr, sehr lustig, sehr, sehr interessant. Mit dir gibt es immer viel zu bereden und mit Richard sowieso. Ja, schön, dass du da warst. Ich würde sagen, wir schließen an dieser Stelle, wünschen dir einen schönen Urlaub oder was du auch immer jetzt vorhast. Also den Patrick, Richard, du kannst keinen Urlaub.
Ja? Sportdirektoren machen nie Urlaub.
Ja, du musst Transfers jetzt machen. ja, schön, dass du da warst. Ansonsten würde ich mich verabschieden. Bleibt gesund, denkt dran, Instagram-Kanal neu, alle abonnieren. Ansonsten podcast@tischtennis.de, wer Fragen, Anregungen, Kritik, Wünsche hat. Und dann würde ich sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.
Auf jeden Fall, da freue ich mich schon drauf.
Danke, Franz, und tschö.
Sehr gerne. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.